Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Dr. Matthias Ballweg. Bitte stellen Sie sich einmal unserem geneigten Podcast-Publikum vor.
Hallo zusammen, freut mich sehr. Die Mobilität hat mich schon recht lange gepackt. Ich habe in der Beratung angefangen, mich mit damit zu beschäftigen, habe später LKWs bauen dürfen, durfte bei MAN den Strategiebereich leiten, Elektromobilität für Nutzfahrzeuge definieren, auch autonomes Fahren in dem Bereich und bin jetzt seit einigen Jahren ausschließlich in der nachhaltigen Perspektive davon unterwegs bei Systemic. Systemic nennt sich System Change Company. Dort denken wir vor allem darüber nach, wie kann eigentlich ein Mobilitätssystem aussehen, was die Ziele von einem European Green Deal einhält, was die Sustainable Development Goals einhält, was natürlich mit Elektromobilität zu tun hat, wir arbeiten unter anderem auch an einem Batteriepass mit vielen Spielern aus der Industrie gemeinsam und an Kreislaufwirtschaftsthemen. Ich habe gemeinsam mit dem World Economic Forum das Thema Circular Cars Initiative vorangebracht, einen Zusammenschluss von ganz vielen Automobilisten, die Kreislaufwirtschaft voranbringen wollen. Aber natürlich auch das Thema autonomes Fahren, geteilte Mobilität und wie schaut eigentlich die Stadt von morgen aus? Ich habe ein Hobby, ich bin im Alpenverein aktiv, auch dort treiben wir das Thema Mobilität an vielen Stellen, haben von München aus angefangen, einen Bergbus in die Berge anzubieten, um im Kleinen individuelle Mobilität überflüssig zu machen, zumindest zu manchen Zielen hin, und habe immer wieder Freude daran, manchmal im ganz Kleinen und manchmal im ganz großen Kontext die Zukunft der Mobilität zu denken.
Das ist ein schöner Aufschlag, aber da ist sehr viel drin. Aber jetzt mal für unseren geneigten Podcast-Hörer. Da sind ja schon viele Facetten aufgemacht worden. Aber was ist so der übergeordnete Bau des Ganzen? Der Verkehr soll nachhaltiger werden. Was bedeutet das eigentlich? Und wir kennen natürlich kaum, heute kommt ja auch schon seit 10 Jahren kaum noch eine Politikerrede ohne das Wort Nachhaltigkeit aus. Aber es stellt sich ja die Frage, was meint man dabei konkret im Auto und im Verkehrsbereich und so weiter?
Nachhaltigkeit beschäftigt sich ja damit, mit den Ressourcen unseres Planeten so zu wirtschaften, dass wir die planetaren Grenzen einhalten, also dass wir die Ressourcen des Planeten verwenden, die auch regenerativ sind, und nicht in einem Maße Ressourcen verbrauchen, die zukünftigen Generationen keinen Spielraum mehr lassen. Und das bezieht sich oft auf CO2, man spricht von Dekarbonisierung. Ich denke aber da insbesondere im Mobilitätsbereich definitiv auch noch an weitere Ressourcen. Also um es konkret zu machen, Nachhaltigkeit hat natürlich mit Elektromobilität zu tun, weil insbesondere Verbrennungsmotoren sowohl bei Autos als auch bei Schiffen und Flugzeugen und LKWs große Mengen an fossilen Brennstoffen verbrennen und CO2 in die Atmosphäre schleudern und die Klimakrise treiben. Gleichzeitig hat Nachhaltigkeit aber auch mit Ressourcen zu tun, weil ich habe natürlich auch 2 Tonnen Material in so einem Auto oder 7 Tonnen Material in so einem Truck und entsprechend auch viel in Schiffen und Flugzeugen. Und auch dieses Material hat einen Fußabdruck, einen eigenen CO2-Fußabdruck, aber Materialnutzung ist auch enorm destabilisierend, zum Beispiel für den globalen Süden. Verbraucht Frischwasser, verbraucht Land, hat Menschenrechtsimplikationen und auch an diese Themen denken bedeutet Nachhaltigkeit.
Okay, es gibt ja noch in diesem Zielquadrat, ich packe das auch in die Shownotes dieser Episode, die große Brundtland-Definition von 87. Danach ist ja auch viel in dem Bereich passiert, aber trotzdem ist es immer noch so eine Kernmarke der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion. Gut, wir haben aber auch noch eine gewisse soziale Dimension da drin. Das heißt, wir müssen ökologische Ziele mit wirtschaftlichen Zielen in Einklang bringen. Und auf der anderen Seite eben auch noch soziale Ziele. Jetzt ist natürlich, wir nehmen dieses Interview am 29.03.22 auf. Wir haben den Ukraine-Krieg seit knapp 4, 3 Wochen laufen. Und die soziale Diskussion wird ja immer größer. Wo denkt man das in der Zukunft der Mobilität denn auch mit? Also wir werden müssen dekarbonisieren. Das umfasst einerseits eben den Betrieb. Batterieelektrisch ist besser als fossil. Nur die Frage ist, und dann geht es auch auf die Fahrzeugkonzepte. Aber wo ist da die soziale Dimension heute?
Die soziale Dimension ist vielfältig, aber muss natürlich immer mitgedacht werden. Ich glaube, was die relevanteste Komponente der sozialen Dimension sind, ist das Thema Jobs. Also wenn man sozioökonomisch auf die Nachhaltigkeitswende, auf die Mobilitätswende, genau wie auf eine Energiewende schaut, dann ist typischerweise die Frage, werden ausreichend Leute ihre Jobs behalten oder werden wir in einem Deutschland, was keine Kohleenergie mehr hat, oder in dem nur noch Elektroautos fahren, noch in gleichem Maße Jobanzahl und Jobqualität sehen? Das ist das, was meines Erachtens immer die Kernfrage in diesem sozialen Bereich ist. Und gleich auch in dem, wenn man Nachhaltigkeit so definiert, wie gerade von Ihnen angesprochen, natürlich auch diese wirtschaftliche Frage, sind wir wirtschaftlich erfolgreich? Da gab es schon vor 2 Jahren, meine ich, die große Prognosestudie, die spannenderweise deutlich gemacht hat, dass das vor allem, also dass das sogar der Kerntreiber sein wird und sogar unabhängig der Fall sein wird, im Sinne von, wenn kein anderes Land auf der Welt eine Dekarbonisierung treibt und sich darauf fokussiert, die eigene Wirtschaft zu dekarbonisieren, sondern nur Deutschland das alleine tut. Selbst in diesem Szenario ist es für uns ökonomisch profitabel, also im Sinne von einem steigertes Bruttoinlandsprodukt, wenn wir den Dekarbonisierungspfad der Bundesregierung maximal folgen. Und das gilt natürlich auch für die, und da hängen die Jobs dann im Zweifel mit dran. Nur wenn wir unsere Unternehmen so aufstellen, dass sie tatsächlich nachhaltig bestehen können, also auch in einer Welt der 2030er Jahre Freude am Wirtschaften haben, nur dann werden wir auch Jobs für die Leute haben.
Okay, eine gute Frage. Aber also jetzt haben wir die grobe Zielsetzung ja klar und dann wird ja nun in der Beratung bei Ihnen an vielen kleinen Themen gearbeitet. Warum ist das Thema Batteriepass denn so gravierend?
An Batterien hängen sehr, sehr viele von diesen Kriterien. Die Batterien wachsen ja massiv. Elektromobilität fängt gerade erst an und die Anzahl der Batterien weltweit, auch in Europa und auch Deutschland, wird sich bis 2030 noch verzehnfachen, was mit einer enormen Materialnutzung einhergeht. Es gibt Studien, die davon ausgehen, dass wir bis 2030 mehr Kobalt in Autos über die Oberfläche des Planeten fahren, als noch im Boden verbuddelt ist. Und mit Lithium haben wir große Herausforderungen, was entweder Wassernutzung oder Menschenrechte in der Lieferkette angeht, je nachdem, wo es herkommt. Mit Nickel ähnlich. Dementsprechend, da hängt nicht nur ein enormer CO2-Fußabdruck an so einer Batterie, sondern eben auch große Menschenrechtsthemen. Und wenn wir sicherstellen, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen wirtschaften, sowohl was Frischwasser angeht, als auch was Landnutzung angeht, was CO2 angeht, aber was eben auch die sozialen Kriterien angeht, haben Batterien einfach einen enormen Einfluss. Das ist einer der ganz großen Treiber. Ähnlich groß, wir haben ein paar ähnlich große Einzelthemen. Wenn wir auf Nachhaltigkeit insgesamt schauen, da steckt zum Beispiel Landwirtschaft drin oder Regenwälder. Aber gerade in Europa ist Batterien sicher eines der Kernthemen. Und der Batteriepass selber spart jetzt natürlich für sich kein CO2, aber er schafft die Transparenz. Er schafft die Transparenz, dass sowohl Privatpersonen mit drauf schauen können, als auch Unternehmen mit drauf schauen können, als auch staatliche Regulierer mit drauf schauen können und verstehen, wo sind verschiedene Arten von planetaren Grenzen wie betroffen. Und diese Transparenz sehen wir als einen Kernbestandteil oder Kernvoraussetzung, dass wir Kreislauffähigkeit hinkriegen bei Batterien, dass wir grüne Energie nutzen in der Herstellung von Batterien und Menschenrechtsthemen in der Wertschöpfungskette eingehalten werden.
Also ist die Frage, wenn man jetzt also der Markthochlauf beginnt, wir nehmen das Interview am 21.03.2022 auf, auch in der Corona-Krise stieg der Absatz der Elektroautos. Nur das Problem ist, wenn diese Fahrzeuge, irgendwann werden sie gefahren und dass die Batterien müssten gewechselt werden, weil sie so im Auto nicht mehr funktionieren, dann ist die Frage, was macht man mit denen? Das ist dann, höre ich an vielen Ecken im Feld, wir brauchen irgendwo große Batteriefarmen, die als Speicher funktionieren, damit die Erneuerbaren immer irgendwo Strom ins Netz liefern können, und dafür brauchen wir diese alten Batterien. Sie bringen ja auch einen hohen CO2-Fußabdruck mit. Also auch wenn die Studien nicht stimmen von Hans-Werner Sinn und so weiter, ich packe sie auch in die Shownotes, dann ist ja trotzdem die Frage, man möchte die Dinger möglichst lange nutzen. Und da ist der Batteriepass hilfreich oder sinnvoll.
Definitiv auch. Der Batteriepass trackt auch über den Lebenszyklus im Fahrzeug, wie die Batterie genutzt ist und was sie natürlich auch noch für eine Restlaufzeit hat, was für eine Qualität da noch drin steckt. Also vielleicht eine Sache mal vorausschickend. Es ist nicht mehr so, dass Batterien eine kürzere Lebensdauer als Fahrzeuge haben. Tendenziell wird vermutlich sogar das Gegenteil der Fall sein. Und wir werden merken, dass in dem Moment, wo das Fahrzeug für den Fahrer unattraktiv ist, die Batterie trotzdem noch gut genug ist für vielerlei Arten von Nutzung, vielleicht sogar für ein zweites Fahrzeugleben. Also Batterien sind viel, viel langlebiger, als man noch vor 5 oder 10 Jahren vermutet hätte. Aber gerade deshalb ist es spannend, was mache ich mit so einer Batterie, wenn die mal 200.000 Kilometer im Fahrzeug durch hat und eigentlich noch gut laufen würde. Der Batteriepass hilft, denen Wert zu geben und den Wert auch hoch zu halten, weil die Batterie kein großes Fragezeichen für jemanden ist, der sie für eine Zweitnutzung haben will, sondern genau weiß, es waren 400.000 Ladezyklen, das war die typische Entladungstiefe, es gab so und so viele Tiefenentladungen, und man kann sich relativ gut vorstellen, wie die Batterie noch einsetzbar ist. Außerdem hat er natürlich alle Informationen über den Materialfußabdruck, der in der Batterie ist. Und das verbessert tendenziell die Fortnutzung, weil es den Markt transparenter macht und den Markt schafft für eine Fortnutzung. Inwieweit eine Fortnutzung dann individuell sinnvoll ist, also ob es geschickter ist, die Batterie in einen Schiffscontainer zu bauen und als Pufferspeicher an einen Ladepark zu hängen oder in ein Fahrzeug oder vielleicht sogar zu schreddern und zu einer neuen Batterie zu machen, ist trotzdem noch eine individuelle Entscheidung. Aber mit so einem Batteriepass habe ich eine Datentransparenz dafür.
Okay, wo wir gerade beim Thema sind, wenn man das so ein bisschen als Übergriff sieht, wo sind denn da jetzt noch, wenn auch die Unternehmer oder Entscheider hier zuhören, wo sind denn da noch Chancen? Was bräuchte die Elektromobilität, bleiben wir spezifisch, noch so als Entwicklungsfeld jetzt in den nächsten Monaten, Jahren? Batteriepass?
Was wir brauchen ist, dass wir beim Thema Nutzfahrzeuge, Ladeinfrastruktur mitdenken. Wir verbrauchen ja ungefähr genauso viel CO2 auf Europas Straßen durch LKWs wie durch PKWs. Es fährt zwar nur ein Zehntel so viele LKWs wie PKWs durch die Gegend, grob über den Daumen, aber sie verbrauchen eben auch 10-mal so viel und fahren in der Regel länger. Also der CO2-Fußabdruck ist ganz ähnlich, und auch LKWs müssen wir elektrifizieren. LKWs elektrifizieren ist eine andere Herausforderung, gleichzeitig aber insbesondere durch die Art, wie LKWs genutzt sind, gut darstellbar, weil LKWs ja alle 4,5 Stunden Fahrt, eine Dreiviertelstunde Pause machen und dann wieder 11 Stunden Pause machen, viel am Depot geladen werden können. Es braucht gar nicht so viele Ladepunkte, die aber natürlich mit Megachargern ausgerüstet, und das ist eine der großen Herausforderungen, dass wir auch darauf schauen. Ladeinfrastruktur bleibt eine Herausforderung für PKWs auch, insbesondere dezentrale Ladeinfrastruktur, da ist viel im Aufbau. Und dort würde ich den Blick richten auf das Thema Vehicle to Grid. V2G, V2G ist häufig die Abkürzung, also dass wir Batterien in Fahrzeugen auch als Pufferspeicher fürs Stromnetz und für Stromnetz insgesamt und für Häuser im Einzelnen nutzen können, weil wir damit natürlich die herumfahrende Fahrzeugflotte, wenn wir die als Pufferspeicher nutzen können, uns nochmal einen enormen Vorteil in der Energienutzung überhaupt schaffen. Es ist gerade jetzt natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine, ist die Gasnutzung von Europa in den Vordergrund gerückt. Gaskraftwerke sind in Deutschland vor allem genutzt, um Spitzen im Stromnetz zu glätten. Der Stromverbrauch über den Tag ist ja nicht gleichmäßig. Nachts wird weniger verbraucht als tagsüber und so weiter. Und ein Kernkraftwerk zum Beispiel, das schafft immer nur Grundlast, weil ein Kernkraftwerk hochfahren dauert ewig und abschalten genauso. Das schalte ich nicht mal schnell an für eine Stromspitze und wieder aus. Kohlekraftwerke liegen da in der Mitte. Wind und Solar haben zwar den Vorteil, dass sie regenerativ sind, aber den Nachteil, dass ich sie halt auch nicht jetzt mal eben anschalten kann, wenn gerade kein Wind ist oder keine Sonne. Gaskraftwerke können das. Die schalte ich schnell an, kann schnell Strom produzieren, und wenn der Bedarf im Netz wieder nachlässt, schalte ich sie wieder aus. In dem Moment, wo ich Pufferspeicher im Netz habe, insbesondere dezentralen, kann ich mir massiv Gaskraftwerke in Europa sparen. Und da ist eben sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Energiesystem und dem Mobilitätssystem. Das wird noch extrem spannend.
Gut. Was ja auch sehr spannend wird, ist, weil wir es jetzt mal sicherlich ich begleite das seit 2016, aber die Entwicklung ist schon 2013 eigentlich angefangen, 2011. Autonomes Fahren. Nils Heller hat hier von Bitkom hat hier berichtet, dass wir die ersten Roboter-Shuttles schon in diesem Jahr sehen werden auf deutschen Straßen. Ob das so öffentlich könnte sein, aber es ist wahrscheinlich noch ein bisschen modellhaft. Was passiert da jetzt auch in Sachen Nachhaltigkeit?
Ja, ich glaube, dass Nils Heller recht hat, ehrlicherweise. Auf der IAA Mobility im Herbst hat Mobileye angekündigt, in einer Kooperation mit Sixt hier in München, die ersten autonomen Shuttles tatsächlich ab Sommer diesen Jahres fahren zu lassen. Wir haben ja auch in Deutschland tatsächlich das progressivste Gesetz zum autonomen Fahren, was es nach meiner Einschätzung weltweit gibt. Also wenn jemand stolz auf Deutschland sein möchte, dann kann er auf das Gesetz zum autonomen Fahren schauen, was im Wesentlichen autonomes Fahren unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich jetzt schon heute in Deutschland erlaubt und möglich macht. Und eine dieser Kernherausforderungen ist, dass eine Fernsteuerung möglich ist. Es muss sozusagen kein Sicherheitsfahrer im Fahrzeug sitzen, wie man das häufig von diesen Versuchen kennt, die da durch Phoenix, Arizona fahren mit dem Google-Auto. Es ist wichtig, dass es ein Kontrollzentrum gibt, wo Menschen mit einem Joystick sitzen, die im Notfall Zugriff auf die Kameras, LiDARs und Systeme des Autos haben und eingreifen können, oder das Fahrzeug, wenn es sich selber nicht mehr rühren möchte, weil es überfordert ist mit der Situation, da wieder rausfahren können. Und diese Voraussetzungen sorgen dafür, dass wir durch Mobileye hoffentlich ab Sommer in München, Moja ist in Hamburg da genauso dran, tatsächlich autonome Einsätze auf öffentlichen Straßen sehen werden in Deutschland. Und natürlich braucht es noch ein paar Jahre, bis das den Bereich der Early Adopters verlässt, also dass es nur Kunden anzieht, die das gerne ausprobieren möchten, Techies, und die Freude am Experimentieren haben und tatsächlich zu einem Massen-Use-Case wird, aber wir sind da auf einem guten Weg dahin.
Muss ich leider, packe ich auch nochmal in die Shownotes dieser Episode. Sascha Pallenberg hat das auch gesagt. Der rechtliche Rahmen ist in Deutschland sehr weit. Das ist einerseits diese erlaubte Fernsteuerung, andererseits eben auch die Typenzulassung. Das heißt, die Hersteller, die es jetzt auch schon gibt, die diese kleinen Shuttle bauen, müssen es nur einmal durchprüfen, dann kann man das wirklich skalieren, mehrere hunderte Fahrzeuge einsetzen. Ja. Okay, wir haben jetzt so ein bisschen die Landmarke 2022, werden wir das zum ersten Mal sehen auf deutschen Straßen. In den USA fahren sie ja schon. Wie geht's jetzt weiter? Was sind da die größeren Herausforderungen? Also wir werden sehen, welche Geschäftsmodelle da funktionieren könnten oder funktionieren. Wir werden sehen, welche Akzeptanz das ist. Das ist halt die Frage, sind Sie Technikbegeisterten? Wann kriegt man auch Rentner dazu und so weiter und so fort? Was liegt da jetzt noch so in der Beratung an Themen da dran? Also an was wird da konkret gearbeitet, wenn es jetzt ein Stück weit ja in einen Markthochlauf gehen soll für autonomes Fahren in Städten?
Worüber man sich meines Erachtens vor allem Gedanken machen muss, ist, wie das Mobilitätssystem oder wie die Stadt dann aussieht, wenn sowas zunimmt. Weil was ich nicht möchte, ist, dass wir damit einfach nur Verkehr addieren und dann hilft es ja auch keinem. Wir haben schon verschiedene Formen von On-Demand Transport, um den englischen Begriff zu verwenden, in Städten durch die Gegend fahren. Es gibt Taxis. Es gibt Ubers, also Privatautos von und verschiedene Uber-Konkurrenten, Privatautos, die taxiartig funktionieren. Wenn ich von A nach B möchte, kann ich mich typischerweise entweder einem fixen ÖPNV-Netz bedienen, mit Bussen und U-Bahnen. Ich kann mich mein privates Auto einsetzen oder Fahrrad oder Mikromobilität für kurze Strecken oder so ein On-Demand Service verwenden. Und wenn wir jetzt durch das autonome Fahren zusätzlichen On-Demand-Service hinzufügen, ohne oft insbesondere bei den Privat-Pkw entsprechend zu reduzieren, kriegen wir einfach nur vollere Straßen. Dann hat nach wie vor jeder ein Auto vor der Garage stehen und ersetzt einfach manchmal die Fahrt in irgendeine Richtung durch ein autonomes Shuttle. Wir steigern den Materialverbrauch in Summe, weil es mehr Fahrzeuge gibt. Ein Angstszenario ist auch, dass man gerade bei sinkendem Platzbedarf und Parkplätzen, vor allem in den Städten, autonome Shuttles einfach konstant um den Block fahren, weil sie ja es autonom tun können und gar nicht parken müssen, was wieder einfach nur Verkehr generiert. Entscheidend ist, dass wir es hinkriegen, dass die Das ist, haben Sie mit dem Begriff Geschäftsmodelle angesprochen, dass die On-Demand-Geschäftsmodelle, also dort der Einsatz von On-Demand in einer Art und Weise erfolgt, dass er tatsächlich Leute überzeugt, Privat-Pkw wegzulassen. Ich muss genug Möglichkeiten haben, zu allen Bedürfnissen, wo ich aktuell Mobilität brauche, sowohl zum Einkaufen wie auch zur Arbeit, als auch für potenzielle Wochenendmöglichkeiten, on demand kombiniert mit klassischen öffentlichen und Mikromobilitätsoptionen so viele Möglichkeiten habe, dass ich dadurch klassische individuelle Automobilität, dass ich die dann in den Rückzug treibe.
Ja, das hört man von vielen Ecken heraus. Es ist ja auch die Gefahr, ne? Also es gibt noch sehr alte Zahlen von Bosch, dass praktisch sich die Kosten des Bewegungskilometers auf ein Viertel reduzieren werden und dadurch wird diese Option sehr günstig. Das kann jetzt eben bedeuten, dass dann die Leute auch wieder die Verkehrsträger Radfahren, Fußgänger vermeiden und lieber mit dem Shuttle fahren. Also die Gefahr ist nicht ganz, ist auch einfach durch die Kostenseite, die dann entstehen wird, klar, dass es einfach auch verdrängen kann.
Eben, dass es den falschen Verkehrsträger kannibalisiert.
Genau.
Wenn autonome Fahrzeuge günstig, also wie sehr günstige Taxis sozusagen auf den Straßen unterwegs sind, dass es dann vor allem dazu führt, dass menschenbetriebene Taxis leiden, aber eben auch die U-Bahn, der Bus oder das Fahrrad. Und für alle Strecken, wo ich bisher den privaten Pkw eingesetzt habe, der aber im Wesentlichen nach wie vor eingesetzt wird. Das ist die große Gefahr und der, glaube ich, ist auch nicht mit einem geschickten Design des Geschäftsmodells alleine beizukommen. Da wird es Regulierung brauchen. Da müssen insbesondere meines Erachtens Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland sich überlegen, wenn diese Angebote Fuß fassen in den Städten, wie denke ich über Parkplätze, Fahrspurnutzung etc. nach, um sicherzustellen, dass genau das nicht passiert.
Das ist hier in der Podcast-Reihe auch schon passiert. Antje Stjax, der Verkehrssenator von Hamburg, ich packe ihn auch wieder in die Shownotes, hat darüber sich schon geäußert, wenn die Entwicklung so weiterkommt, was er dann regulatorisch machen will. Aber eine Sache ist natürlich nochmal sehr spannend. Wir haben jetzt die verschiedenen, also das Autofahren wird automatisierter, das Autofahren wird elektrifizierter und der ganze Verkehr geht diese Richtung. Was ist die Kreislaufwirtschaft bei Autos und wie weit ist dieses Feld schon zu denken? Wir haben ja, Sie haben die Zahlen ja genannt, 2 Tonnen beim Auto, wo es ja auch ein modernes Auto hat, das schnell, also auch eine, und eben der Truck mit 7 Tonnen. Sehr viel Material, sehr viele spezielle Kunststoffe. Also es ist ja nicht Cradle to Cradle gedacht. Da sind ja sehr viele Bausteine drin. Recyclingquoten sind nicht sonderlich doll. Das ist alles sehr schwer auseinander zu klabüsern. Wie will man das jetzt in ein Kreislaufsystem packen, damit man nicht mehr immer diesen wahnsinnigen Materialverschwund, Verbrauch hat wie früher?
Ich glaube, wichtig ist zum einen, dass man Materialverbrauch, wenn man über Kreislaufwirtschaft redet, absolut definiert. Und absoluten Materialverbrauch reduziere ich vor allem dadurch, dass ich die Anzahl der Autos reduziere. Darüber haben wir gerade schon viel gesprochen. Wenn ich gegeben der Anzahl der Autos das Material reduzieren möchte, was, wie gesagt, der kleinere Hebel ist, dann denke ich vor allem über Einsatz von Rezyklat im Autobau nach, beziehungsweise Refurbishing, Remanufacturing von Komponenten während der Nutzungsdauer und natürlich die Recyclingfähigkeit, also die Recycling von Autos am Lebensende, insbesondere werterhaltend. Also schon jetzt wird ein Auto zu 90-95% recycelt, aber recycelt heißt in dem Fall nur, dass es nicht auf die Deponie kommt. Teilweise werden die Sachen verbrannt, um wenigstens noch Energie rauszugewinnen. Stahl im Auto ist typischerweise teurer Spezialstahl. Der wird schon recycelt, aber halt zu Baustahl und ist dann mit einem Zehntel des Wertes. Das hilft in der Regel noch nicht. Was Autohersteller durch die Bank versuchen, ist den Einsatz von rezykliertem Material zu erhöhen. Also von aktuell über den Daumen 20% recycelt Plastik im Autobau auf Zahlen von irgendwo zwischen 50-100% zu kommen, bei Stahl genauso. Wichtig ist zu verstehen, wenn wir in den anderen Dimensionen nicht agieren, bleibt der Hebel absolut gesehen oder kriegt der Hebel absolut nicht ausreichend Wirkung. Da kann man viel machen, da muss man viel machen. Batterie-Recycling ist ein Riesenthema, also Batterien wegschmeißen ist einfach falsch, auch wegen den kritischen Materialien, die gehören recycelt. Aber wenn das Gewicht der Autos weiter jedes Jahr steigt, was es in den letzten 40 Jahren getan hat, die Autos werden im Schnitt schwerer. Es gibt bekannte Bilder, die irgendwie den Golf von vor 50 Jahren zeigen und den jetzt und die BMWs und so weiter. Die Autos werden größer und schwerer. Jetzt durch Batterien machen sie natürlich auch nochmal einen Gewichtssprung. Außerdem werden sie mehr. Und solange wir konstant schwerere Autos und mehr Autos produzieren, selbst wenn wir in gleichem Maße den Recyclinganteil hochfahren, wird der absolute Rohmaterialverbrauch weiter am Ende sogar steigen. Und wo wir hin müssen, ist, dass wir ja weniger Rohmaterial verbrauchen mit den Autos. Und dementsprechend Muss man entweder sehr, sehr radikal an das Thema Recycling rangehen oder es eben auch kombinieren, indem man über Nutzungsverhalten nachdenkt.
Das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen missverständlich. Also die Anzahl der Autos zu reduzieren. Autonomes Fahren, wir hatten das jetzt so negativ besprochen. Also ja, wenn die autonomen Fahrzeuge in die Städte kommen, könnte es sein, dass es Radfahren und Fußgängerdasein kannibalisiert. Das ist richtig. Andererseits hat diese Technologie ja das große Versprechen, dass man einfach die gleichen Bewegungskilometer mit deutlich weniger Fahrzeugen liefern kann. Ich kann dann noch mal ein paar Studien in die Shownotes packen. Da gibt es Prognosen, die sagen, es ist mit einem Achtel, einem Neuntel des jetzigen Fahrzeugbestandes möglich, wenn die komplett automatisiert sind, dass sie dann wirklich im Prinzip nur mit so einem kleinen Fahrzeugbestand die gleichen Personenkilometer bewältigen können. Es ist soweit gut. Aber ja, die Frage ist, was sind rezipierte Grundstoffe? Das habe ich nicht ganz
Ah,
verstanden.
Entschuldigung. Von rezykliertem Material rede ich sozusagen von Material, was bereits im Kreislauf ist. Also zum Beispiel rezykliertes Plastik ist für mich Plastik, Granulat aus schon mal verwendeten Produkten. Viele Hersteller, insbesondere von Konsumgütern, von Shampooflaschen über Laptops, werben damit, dass die Kunststoffhülle des Produkts aus recyceltem Material gemacht ist. Und das ist auch das, was natürlich Autohersteller für die Kunststoffteile versuchen.
Okay, also praktisch nicht mehr neu ins Plastik zu verbauen, sondern schon recyceltes. Die große Frage ist ja was eigentlich so ein bisschen ja im Raum steht, ist einfach, muss es einfach ein Nutzfahrzeugdenken in den Automobilbau kommen? Also, dass man, ich weiß nicht, wie lange ein Nutzfahrzeug wie zum Beispiel Transporter hält, aber hält er deutlich stärker als ein sehr komfortorientiertes Personenkraftwagen, der dieses und jenes Feature hat und so weiter? Ist das eigentlich so ein bisschen dieses Denken, das man da haben muss?
Zwei Aspekte dazu. Also zum einen, das ist auch im Nutzfahrzeugbereich nicht einfach, weil gerade wenn ich lange Lebenszeiten ermöglichen möchte, tue ich mir oft schwer, zum Beispiel mit der Recycling-Thematik. Also zum Beispiel, wenn ich Material von Plastikblenden, wie ich sie überall im Auto und auch in einem LKW rund ums Cockpit habe, ist typischerweise Verbundmaterial. Weil, wenn es kein Verbundmaterial ist, dann wird es schnell brüchig. Durch Sonneneinstrahlung und einfach im Laufe der Zeit habe ich dann nach 3 Jahren keinen Spaß mehr an dem Material. Wenn ich also möchte, dass es lang hält, nehme ich da UV-Blocker mit rein und kombiniere und verschiedene Materialarten, dann ist es aber richtig schwer zu recyceln. Dann wird es unglaublich teuer im Recycling und eigentlich kann ich es am Ende des Lebens nur verbrennen. In dem Sinne müsste ich eigentlich sowohl im Nutzfahrzeug als auch im Pkw-Bereich, werde ich oft auch an Geschäftsmodelle denken müssen. Und gerade wenn Autos in Flotten sind, kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ich Autos gar nicht mehr oder viele Teile gar nicht auf Einzellebenszeit optimiere, sondern auf Tauschbarkeit alle 3 Jahre mit grüner Energie wieder einschmelzen und wieder einsetzen. Aber das ist eben schon eine neue Denke. Und das ist im Pkw wie im Nutzfahrzeugbereich die gleiche Herausforderung. Ich kann mir ehrlicherweise auch kaum vorstellen, dass es richtig einfach ist, insbesondere eine Pkw-Welt zu entemotionalisieren, zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr emotional über eure Autos nachdenken, sondern müsst sie bitte als reines Fortbewegungsmittel empfinden. Vielleicht müssen wir da aber auch nicht hin. Also ich stelle mir vor, wenn ich über Mobilitätsverhalten in ein paar Jahren von jetzt nachdenke, dass ich die Emotionalisierung tatsächlich einfach ein bisschen anders schaffe, dass ich zurückschaue auf Menschen, die im Jahr 2022 mobil waren und sagen, was, ihr wart schon sehr stolz auf euer eines Auto, aber wieso hattet ihr denn ein Auto? Ich hab ja 40 Autos. Wenn ich zum Ikea fahre, nehme ich den Van, und wenn ich in die Stadt fahre, nehme ich den Scooter, und wenn ich in die Berge fahre, nehme ich den Jeep, und wenn ich tatsächlich mal sehr weite Strecke bis zu meiner Tante nach Ungarn fahren muss, dann nehme ich das Dieselauto, weil auf der Strecke wenig Lademöglichkeiten sind, und ich habe all diese Möglichkeiten und ihr habt nur eins. Also dass es durchaus emotional bleibt, aber sich von dieser eine Person, ein Auto denke entkoppelt.
Genau, das ist eigentlich mal eine schöne Gedanke. Ich möchte jetzt nicht frauenfeindlich klingen, aber Frauen haben ja auch irgendwie sehr viele Schuhe. Das sind ja neue Konsummöglichkeiten. Aber nochmal zum Abschluss, und ich finde es eigentlich ein spannendes Thema. Ist es ja eigentlich plausibel, dass man irgendwie in der Alpenregion auch umweltgerecht sich fortbewegt? Ist es eine schöne Landschaft und so weiter und so fort? Was würden Sie heute noch so touristische Regionen empfehlen, und also auch ein bisschen konkreter, was kann man da machen? Ist es der Elektrobus an den Bädern oder wirklich mehr in Richtung gehen, Tourismusbereiche auch nochmal aufzuwerten mit neuen Mobilitätsformen?
Also es gibt viel, was man machen kann, und das unterscheidet sich auch ein bisschen von Bereich zu Bereich. Ich glaube, dass wir in den Alpen einige Täler ganz sperren sollten. Da werden wir einen Win-Win haben. Wir haben aktuell teilweise Alpentäler, die haben dann so alle 3-4 Kilometer einen kleinen Wanderparkplatz, und an schönen Wochenenden sind diese Parkplätze komplett überfüllt, und dann stehen an der Straße entlang noch die Autos, und jeder, der da mit dem Auto kommt, muss dann noch einen Kilometer an der Straße entlang laufen, an einer dann sehr eng gewordenen Straße, um zum Wanderparkplatz zu kommen, um loszulaufen. Und das macht für niemanden Spaß, wenn ich so ein Tal am Taleingang für Pkw blockiere und einen 15-minütigen Shuttlebus da reinfahren lasse, kann ich die Leute viel zielgerichteter dahin bringen, wo sie wollen. Ich habe im Zweifel gar keinen Zeitverlust. Alle lokalen Spieler haben da mehr davon, weil dann stehen alle Autos auf dem großen Parkplatz, wo im Zweifel noch Konsum nebendran stattfindet, statt auf dem Wanderparkplatz, wo niemand nebendran einen Cappuccino trinken gehen kann. Und Flora und Fauna, also auch die nicht klimabezogenen Umweltschutzthemen, haben da auch viel davon, wenn ich die Nutzung kanalisiere in so Tälern, also so spezifisch so die sehr verteilte Mobilität in Alpentälern. Da mag tatsächlich teilweise eine Sperrung Spaß machen, obwohl dieses Wort erstmal unglaublich böse klingt und unglaublich einschränkend, stecken da Möglichkeiten drin. Und das Zweite ist, glaube ich, dass man insbesondere in den Städten noch viele Möglichkeiten hat, die Nutzung von geteilter Mobilität attraktiver zu machen. Weil es fühlt sich einfach falsch an, für 150 Euro am Tag ein Auto zu mieten, um in die Berge zu kommen, wenn das eigene Auto doch nur einen Bruchteil davon an Sprit schluckt, wohingegen natürlich die Rechnung übers Jahr immer anders aussieht. Wenn man sich mal überlegt, wie oft man eigentlich fährt, braucht man es eben eigentlich gar nicht. Und hier, glaube ich, kann man auf der Geschäftsmodellseite noch viel machen, um dann weniger im Alpental selber, als vor allem in den Städten und auf den Straßen dahin noch viel zu drehen.
Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, Herr Ballweg, für dieses Gespräch.
Ich danke, hat Spaß gemacht.
Bis dann.